Klar kostet ein Sicherheitsdienst, der kompetent ist, mehr, aber unterm Strich zahlt sich das aus, wenn ich dann an der Tür oder an einem Einlassleiter stehen habe, die wissen, was sie tun.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit, den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Ihr erinnert euch sicher, wir hatten vor einiger Zeit den Alexander Herrmann von der Uni in Innsbruck, der da eine Studie macht zum Thema psychische Belastungen im Bereich der privaten Sicherheit. Und er hat uns dann schon ein bisschen was über die private Sicherheit in Österreich erzählt, aber er ist ja doch so ein bisschen Quereinsteiger, hat so ein bisschen einen anderen Blickwinkel. Und heute habe ich jetzt jemanden im Interview, der aktiv hier direkt von der Front ist, der das auch Vollzeit macht, und zwar unser Herr Christopher Wank. Hallo, Herr Wank.
Grüß Gott, hallo.
Ja, schön, dass Sie für uns Zeit haben, uns mal ein bisschen was erzählen, ein bisschen mal einen Blick über den Tellerrand, schadet sicher auch nichts. Sie haben ja schon im Vorgespräch uns ein bisschen was erzählt, aber stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor, was Sie so privat und auch beruflich da machen.
Alles klar, also mein Name ist Wank Christopher, ich bin in Österreich geboren, habe auch viele Jahre dort gelebt, bin jetzt seit knapp einem Jahr zwar in Bayern, aber immer noch in Österreich tätig. Und ja, wie gesagt, bin jetzt im Sicherheitsdienst wieder mal, habe dazwischen zwar schon immer wieder mal in andere Branchen reingeschnuppert, aber es ist halt der Sicherheitsdienst trotzdem so die Ecke, wo ich sage, das macht halt den meisten Spaß.
Mhm, gut.
Und wie gesagt, Österreich, Deutschland, ich habe jetzt so ein bisschen den Vergleich, nachdem ich jetzt auch mit einigen Leuten zu tun habe, die eben in Deutschland im Sicherheitsdienst sind. Und da muss ich halt sagen, wir haben eigentlich in Österreich größtenteils mit den gleichen Problemen zu, die in Deutschland ein Problem sind. Das sind Billiganbieter, die zum Teil wirklich mit Personal arbeiten, wo man sagt, ja, die haben jetzt mit Sicherheitsdienst weniger zu tun oder sind streckenweise zum Teil auch selber das größere Problem. Ich denke da an gewisse Firmen, in denen ich selber schon gearbeitet habe, wo man einfach den Eindruck bekommen hat, dass diese Sicherheitsmitarbeiter irgendwie der Meinung waren, sie wären da eigentlich selber Polizisten und dürften, weiß Gott, was für Sonderrechte in Anspruch nehmen. Und ich glaube halt, dass das sehr viel daran liegt, dass es ja bei uns in Österreich, wie gesagt, nicht wirklich eine vorgeschriebene Qualifikation, auch nicht in Form einer Unterrichtung oder so gibt. Das heißt, es sind bei uns, sage ich einmal, gerade so in der untersten Lohnebene, also ob das jetzt der Türsteher ist oder der Kerl, der nachts durch den Park geht und schaut, dass da niemand irgendwo auf Bänken schläft, sind einfach Leute, die dahingestellt werden und so nach dem Motto, auf gut Glück, du wirst schon merken, was du tun sollst.
Gut, war ja bis 96 in Deutschland auch so. Ich habe damals auch einfach in Anführungszeichen so angefangen bei einer Sicherheitsfirma ohne alles. 34a, ob das jetzt eine hohe Hürde ist, kann man diskutieren. Ich denke es eher nicht, aber zumindest haben die Leute mal schon mal ganz grob gehört, worum es geht. Also besser als gar nichts ist es auf alle Fälle.
Das auf alle Fälle. Vor allem, weil es halt einfach zumindest einmal einen groben Überblick gibt, dass ich sage, okay, was darf ich überhaupt? Ja. Was sind jetzt meine Jedermannsrechte? Weil klar, das sind Rechte, die jeder hat, aber wenn man jetzt jemand, der mit der Materie nichts zu tun hat, mal danach fragt, wie genau funktioniert eigentlich so eine Notwehr, was darfst du, was nicht, dann kriegt man recht abenteuerliche Antworten.
Wie sind Sie denn in die private Sicherheitsbranche gekommen? Was haben Sie denn da vorher beruflich so gemacht?
Ich habe eigentlich eine Metzgerlehre gemacht, habe die fertig gemacht und habe dann einige Zeit in so einer Akkordschlechterpartie verbracht, sprich so 2 Wochen hier, 2 Wochen dort. Und diese Rumreiserei war dann halt irgendwann nicht mehr das Wahre. Und ich habe diesen Job gekündigt, war eigentlich gerade am Weg zum Arbeitsamt und habe da einen Bekannten getroffen, der mir dann gesagt hat, ja, er hätte gerade diese Diskothek übernommen und ob ich denn nicht Lust hätte, bei ihm an der Tür anzufangen.
Aha, gut, also so ein klassischer Einstieg.
Genau, ganz genau. Ich bin zwar nicht vom Amt vermittelt worden, aber nur, weil der Typ schon vor der Tür gestanden ist. Ja. Das war dann eben genau dieser Sprung ins kalte Wasser. Ja, man ist dann an der Tür gestanden. Ich habe ein hübsches Bomberjäckchen gehabt, auf dem groß Security draufsteht. Und irgendwann waren halt dann natürlich auch mal so die ersten Reibereien und Probleme. Und da war bei mir dann der Punkt, dass ich einmal so für mich selber nachdenken musste, so, wenn da jetzt was passiert, was darfst du überhaupt? Gell? Und so hat es dann angefangen, dass ich da einfach mehr im Selbststudium, sage ich einmal, versucht habe herauszufinden, was eigentlich mein Beruf ist.
Sie haben vorhin schon gesagt, Bewachung, so private Bewachung ist Ihr Ding. Was gefällt Ihnen denn da speziell an der Tätigkeit?
Ganz ehrlich, eigentlich alles. Es ist der Kontakt mit Menschen, mit vielen unterschiedlichen Menschen. Es ist die Abwechslung, die ich in diesem Beruf habe, die ich sonst nirgendwo habe. Es ist ja zum Teil auch die Reaktionen von gewissen Personen. Also ich habe selber erlebt an einer Diskotür, dass da, sage ich mal, eine etwas betrunkenere Gesellschaft zu Gast war, die dann auch dementsprechend sich benommen haben. Und ja, man ist halt dann hin und man hat denen halt mit viel Haha und versucht mit den Leuten halt reden. Die sind dann tatsächlich rausgegangen und am nächsten Tag stehen dann zwei von denen da mit einem 6er-Träger Bier für die Securities, die sich bedankt haben, weil man das Ganze halt einigermaßen friedlich gelöst hat und dann nicht reinmarschiert ist wie Rambo auf LSD oder so.
Okay, gut. Sehr interessanter Aspekt. Was gefällt Ihnen nicht so an der Sicherheitsbranche?
Was mir nicht so gefällt, ist etwas, was ich gerade in den letzten Jahren immer öfter sehe. Das ist zum einen, dass man den Eindruck hat, dass Sicherheitsdienste eigentlich nur deswegen gebucht werden von manchen Leuten, damit sie einen Sündenbock haben. Okay. Also den Eindruck habe ich zum Teil wirklich, dass man, ich habe selbst erlebt, ich bin in ein Asylwerberheim auf meinen Posten gekommen, hätte dort alleine die Nachtschicht gehabt. Es war weder jemand da, so wie es eigentlich ausgemacht war, der mir überhaupt einmal grob das Gebäude zeigt. Ich habe eine Dienstanweisung gehabt, wo mir gleich am ersten Tag dann gesagt worden ist, ja, das und das und das machen wir aber nicht. Also ja, ich hätte zum Beispiel einerseits war in meiner Dienstanweisung, ich soll die Leute an der Tür kontrollieren, weil es darf kein Alkohol, keine Waffen und so weiter mitgebracht werden. Habe aber dann im Gegenzug von den Angestellten direkt dort gehört, ja, das wollen wir nicht, dass die Leute kontrolliert werden. Wo ich dann auch sage, ja, unterm Strich läuft es auf das raus. Sollte wirklich was passieren, was wir in dem Fall dann auch gehabt haben, wird als erstes gefragt, warum hat denn der Sicherheitsdienst nicht nachgeschaut? Der hat doch die Anweisung. Und da fangen halt die Probleme an. Also man hat erstens mal oft den Eindruck, dass einfach Firmen einen Sicherheitsdienst holen, der macht dann dort die Nachtschicht, weil wenn dann was schief geht, dann habe ich jemanden, den ich ja anlehnen kann. Und im Gegenzug ist es da natürlich dann das Problem, dass jemand, der nur dafür einen Sicherheitsdienst braucht, der holt sich nicht den besten Anbieter, der holt sich den günstigsten. Und ja, das sieht man halt dann einfach wieder am Personal.
Was war denn Ihre lustigste Situation, die Sie so erlebt haben?
Lustig, ja. Wie gesagt, also von Gästen am nächsten Tag ein Getränk bezahlt zu bekommen mit dem Dankeschön, dass man sie nicht verprügelt hat, das war lustig. Gut. Ansonsten hat der Job eigentlich sehr viel lustige Seiten, weil man einfach, ich sage jetzt, wie es zum Beispiel an der Diskotür war, man hat halt dann irgendwann so seine Pappenheimer, die man schon kennt. Man merkt dann, also sie wissen eigentlich eh, dass sie keine Chance haben, aber sie versuchen es halt dann immer so mit immer neue Witze, wie sie denn vielleicht doch an der Tür doch noch einmal reinkommen und so weiter. Also mein Highlight war jemand, der wollte nur seine Jacke holen, war aber das letzte Mal vor 3 Wochen da, aber die muss er jetzt holen. War sehr interessant, ihm klarzumachen, dass seine Jacke höchstwahrscheinlich in die 3 Wochen schon jemand anders mitgenommen hat, weil wir hätten auch keine. Ja, das war eine längere Diskussion, er hat es dann irgendwann schon verstanden, dass er seine Jacke wahrscheinlich nicht mehr kriegt und auch nichts zum Trinken.
Okay, gut. Jetzt haben Sie ja gesagt vorhin, dass man in Österreich in Anführungszeichen einfach so ohne irgendeine Qualifikation anfangen kann. Haben Sie dann nachdem irgendeine Qualifikation bekommen oder sich selber Wissen angeeignet oder wie ist das gelaufen?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir zwar Wissen angeeignet, aber eine wirkliche Qualifikation ist man zwar in manchen Firmen, weil es gibt zum Beispiel bei uns über die WIFI, also für das Wirtschaftsförderinstitut, gibt es die Möglichkeit, gewisse Ausbildungen und Qualifikationen zu machen. Das wurde mir dann auch in einigen Firmen, in denen ich gearbeitet habe, in Aussicht gestellt, weil wir brauchen qualifizierte Mitarbeiter und wir wollen, dass das jeder von unseren Mitarbeitern macht. Aber das war halt nur beim Einstellungsgespräch. Und wenn man dann auf dem Posten gestanden ist und seine Arbeit so einigermaßen zur Zufriedenheit erledigt hat, hat man halt recht schnell gemerkt, dass es die Firmen scheinbar auch nicht sonderlich interessiert hat. Also das war dann, mein Highlight waren 6 Monate, wo ich immer gehört habe, in 2 Wochen geht der Kurs los. Ne? Und was halt dann das andere Problem ist, ist das, dass dieser Kurs, ich habe darüber nachgedacht, mir das selber zu zahlen, aber das sind auch etwas über 500 Euro, wo ich sage, man weiß es jetzt, im Sicherheitsdienst, eben gerade so die unterste Ebene, die ist jetzt nicht so toll gezahlt, dass man sagt, ach klar, das mache ich, 500 Euro für eine Qualifikation, die mir eigentlich nichts zurückgibt, außer dass ich selber besser in meinem Job wäre. Nicht?
Schwierig, ja. Was macht aus Ihrer Sicht ein gutes Sicherheitsunternehmen aus?
Ein gutes Sicherheitsunternehmen? Ja, ist eine gute Frage. Ich habe noch nicht so viel Gute gehabt. Nein, kann man jetzt so nicht sagen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich in einer ordentlichen Firma arbeite. Das ist Was für mich ganz wichtig ist, das ist, dass eine Kommunikation stattfindet. Also nicht, da ist dein Posten, stell dich dorthin, den Rest wirst du erfahren, sondern dass einfach diese Möglichkeit da ist, dass man sagt, okay, man stellt irgendwelche Fehler fest, man meldet es weiter und man merkt von der Firma, passiert auch tatsächlich was. Das ist schon einmal sehr viel wert. Pünktliche Zahlung ist auch nicht schlecht. Und was natürlich, ja, vielleicht sollte ich einfach sagen, was die Firmen ausgemacht hat, bei denen ich bis jetzt so war. Das waren zum Teil Firmen, wir haben dort Baustellenbewachungen gemacht. Diese Firma hat zwar Vorschriften gehabt, was Sicherheitsschuhe angeht, die haben wir uns aber selber kaufen müssen.
Okay.
Dann hat es Vorschriften gegeben, wie das Arbeitsgewand ausschauen soll, war aber auch zum selber kaufen. Und da ist dann schon einmal dieses Problem losgegangen. Die haben die Vorschrift gehabt, schwarze Arbeitskleidung. Und das, ich kann mich an meinen ersten Tag erinnern, weil ich mir da schon gedacht habe, ich werde in dieser Firma sicher nicht alt, weil da die Kollegen alle zum Dienst aufgetaucht sind. Der eine hat eine schwarze Jogginghose angehabt, ein schwarzes T-Shirt dazu. Und direkt daneben ist dann einer gestanden, der hat ausgeschaut, als würde er jetzt mit einem Sondereinsatzkommando irgendein Gebäude stürmen wollen. Sprengerstiefel, Knieschoner, ein Koppelgürtel drauf, wo ich mir gedacht habe, da, ja, Stichschutzwesten. Ich wollte ihn wirklich schon fragen, ob er vielleicht noch irgendwo sein Demonstrantenschild da versteckt hat. Und was für ein Bild das jetzt natürlich zum Teil nach außen macht, kann man sich, denke ich, vorstellen, wenn man ja, so ja. Dann mitten in der Pampa an einer Baustelle steht, nicht?
Ja, es ist sehr interessant. Alles, was Sie so schildern, gibt es 1:1 in Deutschland genauso. Also ja. Da ist schon mal sehr wenig Unterschied. Jetzt hatten Sie ja vorhin gesagt, Jedermannsrecht, den Begriff gibt es anscheinend auch in Österreich. Was ist denn alles mit dabei, außer Notwehr? In Deutschland gibt es ja so Vorläufige Festnahme, Selbsthilferechte und diese Sachen. Gibt es sowas in Österreich auch?
Es gibt diese Rechte in Österreich auch. Zum Teil sogar ziemlich 1:1, wie das auch in Deutschland ist. Ob sie jetzt bei uns wirklich Jedermannsrechte heißen, kann ich nicht sagen, aber nachdem ich mich gerade jetzt eben für Deutschland, für die Sachkundeprüfung vorbereite, habe ich diesen Begriff jetzt einfach geläufig gehabt. Aber wie gesagt, es sind im Prinzip größtenteils sind die Rechte ziemlich ähnlich. Es ist die Notwehr im Prinzip genauso. Ich habe auch in Österreich die Möglichkeit, jemanden vorläufig festzunehmen unter gewissen Voraussetzungen. Also wie gesagt, es wäre ja gar nicht so, man hätte in Österreich quasi dieselben Handlungsmöglichkeiten. Man kriegt nur einfach diese Informationen eben nicht, was darf ich überhaupt, weil man einfach so ins kalte Wasser geschubst wird und so. Du stehst jetzt da, mach deinen Job und wenn was passiert, dann find selber raus, was du tust. Nicht?
Da sind wir gleich beim nächsten Thema. Das passt, das, was Sie jetzt gesagt haben, super gut rein. Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht in der Sicherheitsbranche ändern, allgemein und speziell in Österreich?
Allgemein, ich sage mal, es sind bis auf ein paar Kleinigkeiten, sind alle Sachen, die mir vorschweben, allgemein. Was sich in Österreich meiner Meinung nach auf alle Fälle ändern müsste, ist das, dass es eine klare Schulung geben muss. Und zwar jetzt vielleicht nicht nur in der Form von einer Unterrichtung, sondern wirklich eine Schulung mit einer Prüfung, wo man einmal sagt, okay, man lässt da jetzt quasi nicht Leute auf die Öffentlichkeit los, die für die Polizeischule zu blöd waren, sondern man hat wirklich, es klingt böse, aber man hat bei manchen Kollegen hin und wieder wirklich schon diesen Eindruck gewonnen. Der ja. hätte gerne eine Uniform getragen, aber Polizeischule war zu viel zum Lernen. Und ja, dass man einfach mit qualifizierten oder mit Qualifikationen fürs Personal anfängt, die verpflichtend sind, die meinethalben auch nicht nur einmal gemacht werden, sondern dass man sagt, so wie es bei einer Waffensachkunde ist, dass ich sage, die wird wiederholt und in 2 Jahren tretest du wieder an, musst eine kurze Überprüfung über dich ergehen lassen. Das wäre meiner Meinung nach schon mal viel wert und würde, glaube ich, sehr viel dazu beitragen, dass man einfach mal den Ruf der Sicherheitsbranche, der ja streckenweise genau das ist, naja, das sind Hilfs-Sheriffs und oder Typen, die halt gern prügeln und deswegen stehen sie an einer Diskotür. Und ich glaube, dass man damit, wenn man sagt, okay, man hat qualifiziertes Personal, jetzt nicht nur was die gesetzlichen Grundlagen angeht, sondern auch wirklich vielleicht geschult im Umgang mit Menschen, dass ich sage, ich weiß jetzt nicht nur, wann darf ich in Notwehr dem anderen eine auf den Kopf hauen, sondern ich weiß auch, wie kann ich mit dem reden, dass es vielleicht gar nicht muss.
Klar, Psychologie ein ganz wichtiger Aspekt, dass man eben definitiv da mit verbal, nonverbal und so eben sich da wirklich gut auskennt.
Richtig, also das wäre auf alle Fälle mal wichtig und was dann eben wichtig wäre, allerdings weiß ich nicht, wie man das genau bewerkstelligen soll, wäre meiner Meinung nach ein Umdenken beim Kunden selber. Weil die Sache ist halt einfach das, es gibt ja diesen schönen Spruch, den liest man auch recht oft in dem Zusammenhang, wer mit Bananen zahlt, der darf sich nicht wundern, wenn Affenfehlen arbeitet. Und das ist halt ein Mitarbeiter, der qualifiziert ist, der vielleicht noch Zusatzqualifikationen mitbringt, der hat ja was, entweder er selbst oder seine Firma in diese Ausbildung investiert. Natürlich will der das wieder zurückhaben. Und wenn es halt dann so ist, dass Firmen dann hergehen und eigentlich trotzdem gezielt nach dem günstigsten Anbieter suchen und es ist eigentlich egal, ob die Leute jetzt wissen, was sie tun oder nicht, weil es geht mir nur um die Mannstärke. Ich habe ein Festival, ich brauche 50 Security-Mitarbeiter, dann hole ich mir die 50 mit Sub- und Sub-Sub-Unternehmen. Und was die Leute eigentlich wirklich tun oder was sie können oder was sie auch nicht können, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Hauptsache, es war für mich günstig und ich kann mir die Hände abputzen, wenn was passiert, weil ich habe ja einen Sicherheitsdienst gehabt. Und da müsste, denke ich, dieses große Umdenken einmal kommen, dass man sagt, klar kostet ein Sicherheitsdienst, der kompetent ist, mehr, aber unterm Strich zahlt sich das aus, wenn ich dann an der Tür oder an einem Einlassleiter stehen habe, die wissen, was sie tun.
Wenn Sie es nochmal zu tun hätten heute, würden Sie wieder in die Sicherheitsbranche gehen?
Ja, auf alle Fälle.
Warum?
Einfach, weil es, wie gesagt, trotz dieser Probleme immer noch eine Branche ist, wo ich sage, es gibt in kaum einer anderen Branche, die ich jetzt kenne, und wie gesagt, ich war in mehreren Branchen, aber es gibt kaum irgendwo so dermaßen viel Abwechslung. Es ist keine zwei Aufträge sind die gleichen. Man kommt mit Menschen zusammen, man hat mit Menschen zu tun. Jetzt vielleicht nicht immer positiv, aber ja, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das der Job, wo ich sage, ja, den möchte ich eigentlich machen, bis ich irgendwann einmal nicht mehr arbeiten muss.
Was haben Sie denn noch für ein Ziel in der privaten Sicherheit? Was wollen Sie denn da noch erreichen?
Da gäbe es jetzt gerade wieder einige Ziele, eben durch meinen Umzug nach Deutschland. Wie gesagt, derzeit arbeite ich noch in einer österreichischen Firma, mache jetzt eben gerade die Sachkundeprüfung, weil ich dann gern auch demnächst in Deutschland tätig wäre. Und Deutschland hat ja den Vorteil, es gibt da, sage ich noch einmal, ein größeres Betätigungsfeld, ob das jetzt ein militärische Objekte sind, was ja in Österreich gar nicht von privaten Sicherheitsdiensten überwacht wird. Also ich habe jetzt gar kein bestimmtes Ziel, dass ich sage, ich möchte jetzt in diese Ecke und möchte es machen. Mir würde es irrsinnig freuen, wenn ich die Möglichkeit kriege, dass ich sage, in einem Unternehmen, wo ich wirklich an viele verschiedene Positionen komme.
Ja.
Wo ich einfach sage, vom Werttransport angefangen, über den ganzen großen Bereich Veranstaltungen und dergleichen und später raus eventuell dann einmal diesen gemütlichen Bürojob, aber solange es halt Spaß macht, die ganze Nacht an einer Diskotür zu stehen, würde ich das eigentlich gar nicht so sehr wollen.
Gut. Können Sie uns den Hörern noch einen Tipp mit auf den Weg geben?
Ja, also wenn man vorhat, im Sicherheitsdienst arbeiten, sollte man sich einmal von dieser romantischen Vorstellung verabschieden, die man da, keine Ahnung, aus irgendwelchen Actionfilmen kennt. Weil ein Großteil von der Arbeit im Sicherheitsdienst, je nachdem, jetzt gibt es sicher Ausnahmen, aber ein Großteil davon ist Langeweile.
Okay.
Und dann kommt dieser Moment, wo irgendwas passiert. Das kann ein Feueralarm sein, das kann eine Erste-Hilfeleistung sein, das kann wirklich einmal eine Konfliktsituation sein. Und das ist dann der Moment, wo ich im einen Moment dort sitze und gelangweilt in die Gegend schaue und im nächsten Moment muss ich da sein. Und da muss man da sein. Also es ist, man darf sich nicht von dem einlullen lassen, dass ich sage, ach, 3 Wochen war jetzt nichts, ist eh gemütlich, weil es kann halt was sein. Und genau für diese 5 Minuten zahlt ja der Kunde, wo dann was passiert.
Ganz
klar. Und was vor allem noch ein Tipp wäre, den ich gerne die Leute mitgeben würde, man sollte sich nicht mit dem zufrieden geben, was an die Firma jetzt an Wissen vermittelt, sondern man hat die Möglichkeiten, es gibt das Internet, es gibt YouTube, man findet 100.000 Möglichkeiten, sich einfach einmal ein bisschen Zusatzwissen anzueignen. Einfach für einen Selbstschutz, wo ich dann sage, okay, wenn ich in die und die Situation komme, einen Moment, ich habe schon einmal gehört, das und das könnte ich machen oder darf ich nicht machen. Und das würde ich jedem empfehlen.
Nehmen Sie aber dann auch noch Möglichkeiten, wenn Sie die Sachkunde haben, gibt es ja in Deutschland diese geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft und den Meister für Schutz und Sicherheit. Das heißt, da haben Sie auch noch Möglichkeiten, sich da entsprechend zu qualifizieren.
Natürlich, ja.
Ja, Herr Wank, herzlichen Dank für diesen Einblick in den Bereich Österreich. Und das Fazit lautet, es ist alles ähnlich wie in Deutschland, sei es jetzt von den Arbeitsbedingungen, Bezahlung etc. Und das Einzige, was eben sogar noch schlechter ist in Deutschland, dass es nicht mal eine 34A-Schulung gibt.
Genau.
Vielen Dank für den Einblick. Alles Gute und vielleicht bis zum anderen Mal.
Würde mich freuen.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.